Wir hören heute zur Tischlesung einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Kleine Geschichten, Anekdoten über ihn gehen durch die Welt. Manche mögen wahr, manche nicht wahr sein, aber die meisten sind doch immer so, dass man auf sie das italienische Sprichwort anwenden kann, «Si non è vero e ben trovato». Das heißt, wenn es schon nicht wahr ist, so ist es doch trefflich erfunden. Auch die Heiligen sind große Männer. Sie sind größer als Staatsmänner und Feldherren, Dichter und Künstler, denen man Denkmäler errichtet und von denen die Zeitungen voll sind. Nur wird die Größe der Heiligen von den Augen nicht erkannt, die nur das Welttreiben zu beobachten gewohnt sind. Solche heiligen Anekdoten pflegt man auch heiligen Legenden zu nennen. P. Machlufs Leben ist auch von Anekdoten umrahmt. Wir wollen sie aber nicht als heiligen Legenden bezeichnen, denn der Begriff Legende passt in unserem Falle nicht. Geschichten, die über P. Machlouf im Umlauf sind, stammen alle von glaubwürdigen Zeugen und können in den meisten Fällen überprüft werden. Einige dieser kleinen Geschichten? Die erste. Eines Tages arbeitete P. Machlouf mit den anderen Mönchen im Weingarten. Es war schon später Abend, als der Abt des Klosters P. Nemetala Neme kam und die geleistete Arbeit begutachtete. P. Charbel Machlouf arbeitete in einem versteckten Winkel, wo ihn niemand sehen konnte. Da der Abt wusste, dass der Pater nur auf direkte Aufforderung zu essen pflegte, fragte er ihn: «Pater, hast du dein Fasten noch immer nicht abgebrochen?» «Nein», erwiderte P. Charbel. «Es hat mir ja noch niemand zu essen befohlen.» Zweite Geschichte. Nach einer Reise in das Innere des Libanongebirges, die er auf Anordnung des Abtes gemacht hatte, um einen Kranken zu besuchen, fragte ihn der Mönch Michel Abiramia: «Was hast du auf deiner Reise gesehen und erlebt?» P. Machlouf antwortete kurz: «Dass ich auf dem einen Weg hin und auf dem anderen Weg hergekommen bin.» Dritte Geschichte. Ein Bote kam zu ihm, um ihn auf Befehl des Abtes zu einem Krankenbesuch zu begleiten. Auf dem halben Weg blieb P. Charbel plötzlich stehen und sagte: «Kehren wir um, der Kranke ist soeben gestorben.» So war es. Vierte Geschichte. In Emei lebte ein armer Geisteskranker, der viel unter der Behandlung seiner Umgebung litt. P. Charbel Machlouf befahl ihm eines Tages, in die Klosterkapelle zu gehen. Der Geisteskranke gehorchte willig, aber seine Augen zeigten die ganze Angst, die er hatte. «Knie dich nieder», befahl der Pater weiter. Der Geistesgestörte gehorchte abermals und breitete die Arme weit aus, wie es die Engel tun. P. Machlouf rief über ihn im Gebet Gott an und der Unglückliche kehrte völlig geheilt nach Hause zurück. Fünfte Geschichte. Eines Tages bat P. Charbel den Abt um ein neues Taschentuch. Dieser erwiderte: «Warum nimmst du dir nicht eines? Die Leute bringen doch so viel Weihgeschenke und Spenden.» Gleich erwiderte der Mönch: «Ich pflege nichts ohne Erlaubnis meiner Oberen zu nehmen.» Sechste Geschichte. Eines Tages wollte ein böswilliger Klosterdiener P. Charbel einen Streich spielen. Als dieser kam und seine Lampe mit Öl füllen ließ, goss er ihm stattdessen Wasser hinein. Der Pater kehrte in seine Zelle zurück, zündete die Lampe an und begann bei deren Licht zu lesen, ohne etwas zu ahnen. Gegen Mitternacht erschien auf einmal der Abt. Er hatte den Befehl gegeben, diesmal weniger Öl auszugeben um die Kosten zu sparen. Du bist zum ersten Mal ungehorsam, sagte er zu P. Machluf. Dieser fühlte sich unschuldig, trotzdem widersprach er nicht, sondern bat seinen Oberen demütig um Verzeihung für den Fehler, den er begangen haben sollte. Er tat dies auf den Knien. Noch währenddessen erschien ein Ministrant, der bei der Ausgabe des Öls anwesend gewesen war, und verständigte dem Abt von dem Streich, den man P. Scharbel spielen wollte. Staunend prüfte der Abt den Inhalt der Lampe. Es war tatsächlich reines Wasser, das nunmehr 2 Stunden über die festgesetzte Zeit gebrannt hatte. 7. Geschichte. Es wehte ein kalter und harter Wind. P. Scharbel bereitete sich eben vor, wie gewöhnlich seine 11 Uhr Messe zu lesen. Alles war in der Kapelle schon fertig, nur der Ministrant fehlte. Er hatte den Beginn der heiligen Messe vergessen. Als es 11 Uhr schlug, saß er daheim und rückte eben einen heißen, tragbaren Ofen von der Stelle. In diesem Augenblick wurde ihm der Ofen durch einen heftigen Windstoß aus den Händen gerissen. Sofort erinnerte sich der Ministrant an sein Versäumnis. Er rannte so rasch, als er konnte, in die Kapelle und fand dort P. Scharbel zitternd vor der Kälte, das Gesicht ganz bleich. Der Ministrant erwartete eine harte Zurechtweisung, aber P. Machluf sagte nur, «Du hast die heilige Messe vergessen.» 8. Geschichte. Eines Tages erkundigte sich P. Machluf bei seinen Mitbrüdern nach der Zahl der Ochsen, die in den Klostergärten mitarbeiteten. Diese Frage verwunderte die Hörer deshalb, weil P. Machluf Tag für Tag mit ihnen zusammen auf dem gleichen Stück Boden arbeitete. Sie ersahen daraus, wie wenig er sich um seine Umgebung kümmerte. 9. Geschichte. Eines Tages kam Warda, eine Nichte P. Machlufs, zu ihm und verlangte von ihrem Onkel in einer Erbschaftsangelegenheit einen Rat. «Ich habe nichts mehr mit der Welt zu tun», erklärte ihr P. Scharbel. «So wie mein Bruder dieses Jahr gestorben ist, so bin ich seit dem Augenblick tot, seit ich Bekafra verlassen habe. Wer gestorben ist, kann sich nicht um Erbschaftsgeschichten kümmern.» Nun bot ihm Warda Geld an, um Messen für den Seelenheil ihres Vaters zu lesen. Ihr Onkel erwiderte freundlich, «Die Messen werde ich gerne lesen, das Geld aber musst du selbstverständlich dem Abt des Klosters bringen.» 10. Geschichte. Der Abt fragte P. Machluf eines Tages, «Sag mir, hast du nicht Novizen aus deinem Dorfe lieber als andere?» So eine Vorliebe wäre ganz natürlich. Mit ruhiger Stimme antwortete P. Scharbel, «Nein, ich habe alle gleich gern. Ich mache nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen.» Scharbel Machluf, der Eremit. Eremiten sind Einsiedler, Menschen, die sich von allen ihresgleichen in die Stille des Waldes, des Gebirges oder der Wüste zurückgezogen haben, um ganz mit Gott zu leben. Das Eremitentum bedeutete den Beginn des christlichen Mönchtums. Erst später schlossen sich die getrennt lebenden Einsiedler in größere Gemeinschaften zusammen. Auch das abendländische Christentum kannte die Einsiedler. Sie sind jedoch heute fast zur Gänze aus dem Bild der lateinischen Kirche verschwunden. Strenge Orden wie Trappisten oder Kartäuser bewahren nur zum Teil noch die Überlieferung dieser Einzelmönche. Dagegen ist das Einsiedlertum noch heute ein fester Bestandteil der morgenländischen Kirchen, seien es nun mit Rom verbunden oder von Rom getrennt. In der berühmten Mönchsrepublik des Berges Athos leben neben den in Klöstern vereinigten Mönchen Einsiedler wie in den ersten Jahrhunderten des Christentums. Ähnlich sind die Verhältnisse bei den Maroniten des Libanongebirges. Das Eremitentum geht geschichtlich auf den Wüstenvater Antonius von Ägypten zurück, dessen Lebensbeschreibung wir aus der Feder des berühmten Bischofs von Alexandrien, des heiligen Athanasius des Großen, des unermüdlichen Vorkämpfers der rechtgläubigen katholischen Lehre besitzen. Der Eremitenmönch der ältesten Zeit war noch nicht an irgendeine Gemeinschaft gebunden, sondern er besuchte nur zusammen mit anderen Einsiedlern der Umgebung den gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, sorgte aber sonst für seinen eigenen Lebensunterhalt ganz allein und strebte auch der christlichen Vollkommenheit auf die ihm eigene Art nach. Das Einsiedlertum des Libanongebirgs stellte im 19. Jahrhundert nicht mehr diesen Urtyp der Eremitenmönche vor. Die Einsiedelei war einem Kloster angeschlossen, wurde von diesem Kloster seelisch und wirtschaftlich betreut und der Abt des Klosters hatte auch das Recht, den Insassen der Einsiedelei zu bestimmen, wenn der frühere Inhaber der kleinen Zelle gestorben war. P. Scharbel Machluf bekam Sehnsucht nach dem einsamen Leben, allein mit Gott, so oft er die steilen Pfade der Einsiedelei des Klosters Anaia emporstieg. Die Einsiedelei war den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht und lag noch 200 Meter höher als das Kloster, 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Sie bildete den Gipfel des Anaia-Berges, nachdem das Kloster seinen Namen hatte. Von der Tür der Einsiedelei aus besitzt man einen weiten Rundblick über die ganze Gegend, über Berge, Wälder, Täler, Flüsse, von der Wüste bis an das Meer. P. Scharbels Wunsch wurde erst nach langem Warten erfüllt. Als der Einsiedler des Klosters im Jahre 1872 gestorben war, bewarb sich Machluf um seine Nachfolge. Mit der Bitte, ihn vom Kloster aus auf den Gipfel des Berges zu senden, näherte er sich seinem Obern. Der Abt hatte diesen Wunsch P. Scharbels erwartet und war nicht überrascht. Aber er hielt es für gut, wenn der kommende Einsiedler noch eine längere Prüfungszeit durchmache. So willigte er wohl grundsätzlich in Machlufs Wunsch ein, forderte ihn aber auf, sich vorerst nur von der Gemeinschaft der Mönche zurückzuziehen. Bloß mehr Abtötung und Buße waren gestattet. Wenn er sich so vorbereitet habe, werde der Tag kommen, an dem seine Wünsche in Erfüllung gehen könnten. Die Zeit, die der Abt angeordnet hatte, dauerte 3 volle Jahre. In der Zwischenzeit hatte sich P. Machluf schon im Kloster als Einsiedler bewährt. Obwohl es viel schwerer sein musste, mitten in der Gemeinschaft der Menschen zu schweigen, als dieses Schweigen auf der Höhe des Berges, einsam und auf sich allein gestellt, zu beobachten. Im Jahre 1875 war es soweit. P. Scharbel verließ freudig bewegt das Kloster und begab sich auf den Weg. Die Einsiedelei, die er bis zu seinem Tode nicht mehr verlassen sollte, war ungepflegt und verfallen. Die Jahre, die sie leer gestanden hatte, machten sich bemerkbar. Der Garten trug nur Unkraut. P. Machluf ließ einen Teil davon stehen, jätete und rodete jedoch den anderen Teil des Grundstückes und pflanzte Heilkräuter und Gemüse an. Der Boden erwies sich unter seinen Händen so fruchtbar, dass der Abt voll Freude diese Bereicherung des Küchenzettels in Empfang nahm. Auch für die Heilkräuter konnte das Kloster manches gute Stück Geld einstecken und so die Not der Mönche lindern, die gerade damals wieder einmal sehr groß war. Von jetzt ab führte P. Machluf sein eigenes Leben. Er kam nur selten und dann auf Wunsch seiner Ordensoberen ins Kloster und blieb längere Zeit hindurch tatsächlich von allen Menschen abgeschlossen. Erst als sich gewisse gesundheitliche Störungen einstellten, die Jahre gingen auch an P. Machluf nicht spurlos vorüber, sorgte der Abt von Anaia dafür, dass P. Scharbel einen Gefährten in seiner Einsamkeit erhielt. Da er mit dem Kloster in Verbindung stand, brauchte er sich nicht, wie es die alten Einsiedler des Frühchristentums getan hatten, um sein tägliches Brot zu kümmern. Einmal im Tag wurde ihm ein Mahl aus der Klosterküche heraufgetragen. Dieses Mahl bestand ausschließlich aus rohen oder gekochten Feldfrüchten. Der Einsiedler genoss jetzt kein Fleisch mehr. Selbst die Verwendung von Fett zum Kochen war ausgeschlossen. Manchmal gestattete er sich den Luxus einer kleinen Zugabe von Öl. Abgesehen von der kargen Ruhe, der er pflog, verbrachte er Tag und Nacht im Gebet, kniete vor dem allerheiligsten Altarsakrament oder las heiligen Biografien. Er verschmähte es aber, wir haben ja bereits weiter oben darauf hingewiesen, auch nicht weiterhin körperlich zu arbeiten und Feldarbeit zu tun. Er war sie von Jugend an gewöhnt. Die Zelle, in der er jetzt hauste, maß 2,75 Meter in der Länge, 2,10 Meter in der Breite und 2,55 Meter in der Höhe. Die Einrichtung bestand aus einem Kochkessel, einem Wasserkrug, einem Strohsack mit Eichenlaub und Rinde gefüllt und einer Filzdecke zum Zudecken. Anschließend an die Zelle befand sich eine kleine Kapelle im Ausmaß von 6x9 Metern. Noch einige Berichte. Menschen sind nicht gerne geneigt, von ihren Nachbarn alles Mögliche, Gutes und Schlechtes zu glauben. Dass man von einem Mann wie P. Machluf, der dieses Leben der Buße und Abtötung führte, nichts Schlechtes berichten konnte, ist wohl klar. Dafür aber sprach man jetzt in allen Dörfern im Libanon von den Wundertaten, die er vollbracht habe. Die kirchliche Behörde hat noch nicht über die meisten Berichte entschieden und es berührt P. Machlufs heiligmäßiges Leben durchaus nicht, wenn vielleicht manche dieser Erzählungen etwas übertrieben und aufgebauscht wären. Der Morgenländer besitzt wenigstens, behaupten dies viele Kenner des Landes, eine lebhaftere und geschmeidigere Fantasie als der Mensch des Nordens. Dass es Wunder als solche gibt, daran zu zweifeln, ist keinem wirklichen Katholiken erlaubt. Sie sind ein Eingreifen Gottes in den natürlichen Lauf der Dinge. Wir brauchen bloß die Namen Lourdes und Fatima zu nennen, um dies zu erkennen. In Lourdes sind schon viele Heilungen vor sich gegangen, aber nur eine begrenzte Zahl wurde von der Kirche bisher als wirkliche Wunder im theologisch-kanonischen Sinne anerkannt. Auch die außergewöhnlichen Taten, die man von Jarbel berichtet, werden nur zum Teil als Wunder des libanesischen Mönches anerkannt werden. Dass es allerdings seltsam um ihn herging, muss schon heute betont werden. In den Dörfern des Libanons sind eine ganze Reihe von Geschichten bekannt, in denen Pater Jarbel Machluf eine Hauptrolle spielt. So wird berichtet, er habe durch sein Eingreifen die Gegend um Anaya von einer Heuschreckenplage befreit. Mit einem Weihwassergefäß und einem Buchsbaumzweig verjagte er die außer Rand und Band gekommene Tiere. Von besonderer Bedeutung erscheint uns aber die Aussage von Bruder Peter Javade, der dem Verfasser einer Biografie, Paul, daher Folgendes berichtet. «Ich arbeitete einmal im Klosterweingarten. Als die Ochsen vorüberkamen, hielt Pater Jarbel die Ranken hoch, um sie zu schützen.» Eines der Tiere brach aber aus der Reihe und verteilte des Paters Bemühungen, den Weingarten von Schaden zu bewahren. Da wurde Bruder Makarius ärgerlich und wandte sich an den Einsiedler. «Das ist deine Schuld, eine wahre Katastrophe!» Ich sah nun, wie sich P. Jarbel, ohne ein einziges Wort zu sagen, mit gekreuzten Armen vor den Sprecher auf den Boden warf und zu ihm sagte, «Vergib mir, um der Liebe Christi willen.» Der gleiche Gewährsmann berichtete eine zweite Wahrnehmung. «Ich selbst betrat einmal Pater Machlufs Zelle und sah sein Bett. Es bestand aus Eichenblättern und einem Strohsack. Das Kopfkissen war nur ein Stück Holz. in das Ende einer Kutte eingewickelt. Sein Gebetsschemel in der Kapelle bestand aus einem Haufen von Holzscheiten, die in der gleichen Art wie das Kopfkissen mit einem Stück Kutte verdeckt waren. Für den Christen, aber auch für den unvoreingenommenen Ungläubigen, tut sich mit dieser Feststellung eine Welt der Selbstüberwindung und Arbeit am Ich auf, die bewundernswert ist. Das ist ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Charbel Machluf», geschrieben worden vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.